Was denken Sie, wie viele Entscheidungen haben Sie heute schon getroffen? Höre ich da? 100? Wer bietet mehr? Braucht heute keine Angst haben, ich habe kein Funkmikrofon, ich komme nicht zu euch. Ich bin hier festgenagelt heute. Also zumindest habt ihr euch entschieden, heute Morgen in diesen Gottesdienst zu gehen. Mancher braucht da gar nicht drüber nachdenken, ne? Das geht sonntags von selber. Aber irgendwann im Leben hat man sich mal entschieden, wie gestalte ich meinen Sonntagmorgen? Also, als heute Morgen mein Wecker ging, stand ich vor der Entscheidung, hat er mir was zu sagen oder haue ich ihn tot? Denn wir haben gestern gefeiert, 80. Geburtstag. Ja, also, welche Socken ziehe ich heute Morgen an? Welche Krawatte? Das ist ja fast eine Glaubenssache, ne? Ich folge einfach meiner Frau, die legt mir die hin und dann ist gut. Und dann gibt es ja Menschen, die meinen oder sie sagen von sich oder sie wollen, dass wir denken, dass sie besonders fromm sind. Die fragen bei allem nach dem Willen des Herrn. Also soll ich jetzt da parken oder da parken? Und ich sage einfach, nimm den freien Parkplatz. Oder fahre ich jetzt durch Röttgen nach Rheinbach oder nehme ich die Autobahn? Ich würde einfach den schnellsten Weg nehmen. Also es gibt Menschen, die können sich nicht entscheiden und deshalb delegieren sie diese Entscheidungen auf Gott. Das ist nicht fromm, sondern dumm. Die Heilige Schrift sagt, seid nicht wie Ross und Maultiere, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss und die man führen muss. Gott hat uns seinen Verstand gegeben, auch um Entscheidungen zu treffen. Aber dann gibt es ja auch andere Entscheidungen. Entscheidungen, wo sich wirklich was entscheidet. Also wo Wege auseinandergehen. Als ich vor 20 Jahren meine Frau geheiratet habe, da war das eine Entscheidung für mein gesamtes Leben. Bis dass der Tod uns scheidet. Da hinten tuschelt schon ein Pärchen. Die diskutieren gerade noch mal, ob sie das wirklich machen wollen. Ne? Ah, jetzt sind sie wieder da. Ja, also es gibt Entscheidungen, die prägen wirklich unser Leben. Und was gibt da den Ausschlag? Wie entscheide ich mich in solcher Situation? Es gibt sogar Entscheidungen, die gehen weit über mein Leben hinaus. Das wünscht man sich ja bei Politikern mal, dass die Entscheidungen treffen, die über ihre... Es wäre ja schon schön, wenn sie Entscheidungen treffen, die über ihre Legislaturperiode hinausgehen. Aber es gibt Entscheidungen, die gehen über unser Leben hinaus. Es gibt sogar Entscheidungen, die entscheiden über Leben und Tod, über Ewigkeit, wie ich Ewigkeit verbringen werde. Das sind ganz viele Entscheidungen in unserem Leben, da brauche ich nicht groß drüber nachdenken. Warum? Weil in meinem Unterbewusstsein bestimmte Kriterien abgespeichert sind. Ja, also das wäre ja schrecklich, wenn ich jedes Mal bei Null anfangen muss. Ja? Nachdenken, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und in der Bibel gibt es eine ganze Rubrik, das nennt man in der Theologie die Weisheitsliteratur. Die Weisheitsliteratur, ich kann es immer wieder nur ermutigen, lest Sprüche. Da steckt so viel Weisheit drin und die Menschen und die Erde hat sich ja nicht wirklich geändert. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Letztlich hat sich nichts geändert. Und diese Weisheitsliteratur lehrt uns, was weise ist und wie wir gut leben können. Und zu dieser Weisheitsliteratur gehören auch die Psalmen. Und Psalm 1 ist sozusagen eine Überschrift zu dieser Weisheitsliteratur. Und ich möchte diesen Psalm lesen und ich bitte euch aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes aufzustehen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns weise machst, gut zu leben. Wir wünschen uns das, wie so ein Baum zu sein, direkt an der Quelle, voller Leben und Vitalität. Ich bitte dich, dass du das Reden segnest, aber auch das Hören. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wer wünscht sich das nicht? Herzlichen Glückwunsch, oder Luther übersetzt, wohl dem. Wer wünscht sich das nicht? Wer wünscht sich das nicht, dass ein anderer auf ihn zukommt und sagt, hey, give me five. Ich habe was gewonnen. Beglückwünschen tun wir Leute zum Geburtstag zum Beispiel. Ne? Oder bei einer Beförderung, oder bei einer Geburt, oder bei einer Hochzeit. Also bei irgendetwas Schönem sagen wir, ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Und hier sagt die Bibel, herzlichen Glückwunsch zu jemandem, dessen Lebenskonzept gelingt. Dessen Lebenskonzept richtig ist, dessen Lebenslauf die richtige Richtung eingenommen hat. Ein erstes, wie kann das gelingen? Ein klares Nein ist dran. Nein sagen. Könnt ihr das? Also, als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich Ja gesagt. Ne? Und mir war sehr wohl bewusst, dieses Ja ist auch gleichzeitig ein Nein. Nämlich ein Nein zu allen anderen Frauen. Und das ist der Punkt, warum viele Leute heute nicht mehr Ja sagen können, weil sie nicht Nein sagen können. Sie können sich einfach nicht entscheiden, weil sie nicht etwas ausgrenzen wollen. Unsere Nachbarn, ein älteres Ehepaar, zwei Personen, können sich offensichtlich nicht einigen, welches Fernsehprogramm sie gucken. Also haben sie zwei Fernseher. Wir hören dann im Garten immer beide Programme. Ja, sie können sich einfach nicht entscheiden. Deshalb gibt es ja heute so moderne Fernseher, die man in der Mitte teilen kann. Das ist cool, ne? Da kannst du links ZDF-Gottesdienst gucken und rechts Formel 1 rennen. Wisst ihr, was das ist? Das ist bescheuert. Das ist Postmoderne. Alles mitnehmen müssen, zu nichts Nein sagen können und deshalb auch nicht ein wirkliches Ja sagen können zu irgendwas. Sich alles offen halten, in alle Richtungen offen sein. Wisst ihr, was das ist? Das ist nicht ganz dicht. Wer in alle Richtungen offen ist, der hat ein Problem. Alles ist gleich. Nein, ein klares Nein ist dran. Wenn ich ins Wasser springe, werde ich nass. Das ist so. Wenn ich mich in die Sonne lege, dann wird mir warm. Wenn ich mein Leben der Herrschaft Gottes ausrichte, dann wird das mein Leben verändern und prägen. Also Zeitgeist an sich ist nicht schlecht, bitte. Zeitgeist war ja immer da, der wechselt nur. Zeitgeist an sich ist nicht schlecht, aber er prägt uns. Und zwar unbewusst. Und die Postmoderne sagt eben, es gibt nicht den richtigen und den falschen Weg. Es gibt ganz viele richtige Wege und es gibt keine vielen falschen Wege, sondern alles ist Wahrheit, ja? Alles ist gleichgültig. Und das prägt unser Denken enorm stark. Also, Nein sagen lernen. Und so dann auch endlich Ja sagen lernen. Das erste klare Nein, eine Abgrenzung, Nein zum Rat der Gottlosen. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Oder lebt jemand von euch im luftleeren Raum? Der tut mir leid, denn dann kann er nicht mehr atmen. Und so wenig wir im luftleeren Raum leben, so wenig leben wir in einem wertefreien Raum. Gottlos meine ich hiermit nicht moralisch schlecht, sondern die Rechnung ohne Gott machen. Also dieser praktizierte Atheismus, nicht der theoretische Atheismus, sondern der praktizierte Atheismus, wo Gott nicht geleugnet wird, aber er hat keine Bedeutung für den Alltag. Ich finde das immer spannend, wenn man Leute fragt, glaubst du an Gott? Sagen sie, ja. Und dann müsst ihr mal die Frage stellen, und was macht das aus für deinen Alltag? Und da müssen die ganz lange nachdenken. Es macht nämlich nichts aus. Das ist praktizierter Atheismus. Und in unserer Zeit ein beliebtes Kriterium für das, was richtig ist, ist die Mehrheit. Also 50% plus eins hat recht, so wird's gemacht. Das machen doch alle so. Also Mehrheit ist ein großes Geschenk, versteht mich nicht falsch. Wir leben in der Demokratie und dass ich meine Stimme abgeben kann, das ist ein riesiges Geschenk. Und eine Mehrheit zu haben, ist auch was Gutes. Aber eine Mehrheit zu haben, bedeutet nicht, dass das richtig ist. Auch Adolf Hitler hatte eine Mehrheit, und zwar eine große Mehrheit. Und wir alle sind davon überzeugt, dass es trotzdem falsch war. Und auch in der DDR gab es richtige Gesetze, und trotzdem sind wir überzeugt, dass es ein Unrechtsstaat war. Also die Mehrheit sagt nicht immer, sagt nicht in allen Dingen etwas aus. Ich möchte jetzt mal ein paar konkrete Dinge nennen. Jetzt wird der Boden natürlich langsam heiß. Zum Beispiel das Thema Toleranz. Toleranz ist was ganz Tolles, ne? Also wir sind ja absolut tolerant. Und wehe, ihr kennt diese Talkshows, ne, abends, wenn es dann um Werte geht. Ne? Die Menschen fragen heute nicht mehr nach Gott, aber sie fragen nach Werten. Dass sie damit nach Gott fragen, wissen die nur nicht. Ne? Aber so, dann sitzen da immer die Postmodernen und sagen, alles ist toll und wir tolerieren dich und das ist wunderbar. Und wehe, da ist mal einer, der eine Position bezieht. Dann könnt ihr mal erleben, wie intolerant die Toleranten werden. Diese Toleranz endet nämlich in dem Augenblick, wo diese Toleranz in Frage gestellt wird. Also ich sage immer, ihr Toleranten, ihr müsst mal ein bisschen toleranter werden. Ja, lacht doch mal über euch selber. Stellt euch doch mal in Frage, die Toleranz. Wir leben in unserer Gesellschaft und auch in einer Gemeinde von Vorgaben. Ja, also das Mädel rechnet nicht gerne. Aber jetzt kann sie nicht sagen, 1 und 1 ist 3, weil mir das leichter fällt. Ja, wir können auch nicht jetzt sagen, ich nenne den Tisch aber Stuhl. Das möchte ich so. Jetzt sei bitte so tolerant und toleriere, dass ich den Tisch Stuhl nenne. Ja? Das wird ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Noch schwieriger in der Ehe mit der Kommunikation. Ne? Wir leben von Vorgaben. Und die sollten wir nicht aufgeben. Und Gott gibt Werte vor. Und diese Werte sind unabhängig von Mehrheiten. Und Gott lässt auch nicht mit sich diskutieren. Also, dass Gott uns zum Beispiel ein Leben gegeben hat und dass dieses Leben einen von ihm gesetzten Anfang und ein von ihm gesetztes Ende hat. Ihr Lieben, das ist ein Wert, den Gott vorgegeben hat. Dass Gott gesagt hat, du bist mein Ebenbild. Und das gilt dann eben auch noch für den 80-Jährigen, wo dann in 10 Jahren die Krankenkasse sagen wird, ja, das Hüftgelenk lohnt sich nicht mehr, das zahlen wir nicht. Auch wenn die Mehrheit einer Bevölkerung das dem zustimmen wird, gilt da immer noch Gottes Gebot. Das ist mein geliebtes Ebenbild. Auch in Sodom und Gomorra galten Gottes Gebote. Auch wenn die Mehrheit sie mit Füßen getreten hat. Ein zweites, Schönheit. Wann ist man eigentlich schön? Ihr lieben Frauen. Machen wir jetzt mal die Männer. Die Männer wissen genau, wann eine Frau schön ist. Ihr lieben Frauen, wann ist eine Frau schön? Bist du schön? Ja, wer hat das gesagt? Wenn sie glücklich ist. Wenn sie glücklich ist. Ihr lieben Frauen, hört nicht auf die Flüsterer, die euch auf 3 Zahlen reduzieren wollen. Ich gucke das nicht, aber ich habe davon gehört. Germany Next Topfmodell. Ne? Wenn man die sieht, diese Frauen, also wenn, sagen wir mal anders, also wenn ich diese Frauen meinem Opa zeigen würde, der würde sagen, geht's denen nicht gut? Haben die Hunger? Kommen die vielleicht aus dem KZ? Meine Tochter ist in der Pubertät, die ist heute Morgen nicht hier, deshalb kann ich frei reden. Wenn sie jetzt hier wäre, müsste ich Strafe zahlen. Das haben wir so ausgemacht, also überlegt ihr es gut. 2 Euro kriegen meine Kinder, wenn sie erwähnt werden. Die ist jetzt 16, ne? Und dann geht die einkaufen und in den Geschäften hängen ja auch immer diese Klappergerüste da in der Werbung. Ne? Und dann sagt meine Tochter, das ist eine tolle junge Frau, ich bin dick. Das ist doch verrückt. Die ist nicht dick. Die ist einfach nur normal. Die ist nicht dick. Also, passt auf, woher ihr eure Werte nehmt. Oder, wenn es ums Wissen geht. Wissen ist was anderes wie Weisheit. In unserer Gesellschaft wird ganz viel investiert in Wissen. Am besten hat einen ganz hohen Intelligenzquotienten. Und dann entstehen so viele soziale Krüppel mit hellem Kopf. Ich weiß noch nicht, auf der Absolvierungsfeier bei uns in Eversbach an unserem theologischen Seminar. Und ich durfte dort predigen und erlebte vorher die Absolvierung mit. Und die Studenten jubelten da über ihre Bachelor- und Masterarbeiten. Und ich dachte nur, ihr armen Hanswürstchen, wenn ihr in die Gemeinde kommt, niemand wird euch nach der Note eurer Bachelorarbeit fragen. Ich habe das dann in der Predigt auch gesagt, waren die ganz entsetzt. Ne? Hab ich gesagt, sie werden euch fragen, ob du Jesus lieb hast. Aber deine Bachelorarbeit, die kannst du abheften irgendwo. Meine Ältesten wollten die noch nicht mal lesen. Ich habe die abgegeben, das sagt nicht mehr, das interessiert uns nicht. Also versteht ihr, der Unterschied zwischen Wissen und Abschlüssen haben und Titel haben und Weisheit, das ist was völlig Verschiedenes. Oder Gesundheit. Wer sagt eigentlich, wer gesund ist? WHO, Weltgesundheitsorganisation. Mir,
Gesundheit ist das Ergebnis mangelhafter Diagnostik.
Genau. Mir sagte mal einer, ich übersetze das mal für uns normale Menschen, mir sagte mal ein Arzt, du bist so lange gesund, bis du zum ersten Mal bei mir warst. Dann bist du nämlich krank. Ja, viele Menschen investieren mehr in die Gesundheit als in ihre Seele. Wer flüstert uns das eigentlich? Also Gesundheit ist was Gutes, bitte, ja, Gesundheit ist gut. Aber wenn ich hin und wieder, ich war mal in Aachen im Klinikum, also wenn ihr mal da seid, das müsst ihr miterleben, für mich war das wie ein Kabarett, da war die Chefarztvisite. Chefarztvisite im Klinikum Aachen, das gleicht etwa so wie beim Weihnachten am Hochamt im Dom in Köln, ne? Vorne der Chefarzt. Wie die Monstranz hält er dann die Krankenakte, ne? Und dann werden die Hüte immer kleiner und alle reden ganz leise und die Schwester macht ja? Das ist ein Religionsersatz geworden. Wer sagt uns das eigentlich, dass es das wert ist? Nochmal, Gesundheit ist was Gutes, aber ist das alles? Was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele? Oder was ist eigentlich Erfolg? Wer ist erfolgreich? Ja, unsere Gesellschaft, die diktiert uns das. Ne? Was ist erfolgreich? Das ist einer, der sich durchsetzen kann. Aber ist er wirklich reich? Ich bin kinderreich mit 5 Kindern. Sagen andere in der Vorgehaltenen, die sind asozial, die wissen nicht, wie das mit dem Verhüten geht. Ich bin reich, ich empfinde mich als wirklich reich. Ihr lieben jungen Ehepaare, kriegt mehr Kinder. Ihr werdet reich. Kinder sind ein Reichtum und kein Armutsrisiko. Ihr Lieben, das steht in der Zeitung. Kinder als Armutsrisiko, da kriege ich einen Hals. Wohl dem, der nicht hört auf den Rat der Gottlosen. Meine Frau in Berlin, die dachten, sie sei eine fortschrittliche Gemeinde. Und meine Frau hat eine Ausbildung gemacht und hat gesagt, mein Schatz, wir verstehen unseren Dienst gemeinsam. Ja, so haben wir die Berufung in die Gemeinde angenommen. Und jeden Sonntag wurde meine Frau angesprochen, wollen Sie nicht arbeiten gehen? Meine Frau hat gesagt, ich arbeite doch. Ich arbeite ehrenamtlich. Ja, Sie müssen doch was verdienen. Nein, musste sie gar nicht. Die Gemeinde hat mich einfach zu gut bezahlt. Nein, Scherz beiseite. Also, das erste Nein zum Rat der Gottlosen. Hinterfragt das, was normal ist. Ein zweites Nein zum Weg der Sünder. Nein zum Weg der Sünder. Der Weg der Sünder ist der Weg, wo die Gebote Gottes beiseite geschoben werden. Sünde ist letztlich immer dasselbe. Sünde verspricht uns mehr Lebensqualität, Spaß. Wie so eine schillernde Seifenblase. Der Teufel hatte Adam und Eva gesagt, das ist keinesfalls so, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr tot umfallen, sondern ihr werdet sein wie Gott. Wow, das war eine Seifenblase. Sein wie Gott.
Dann sind sie da rumgerannt. Ich kann mir vorstellen, wie die Wiese erst blatt getrampelt war und dann entstand ein Trampelpfad und alles andere in diesem Garten Eden war egal, nur noch dieser eine Baum.
Ihr müsst mal bei Kindern, die sind jetzt im Kindergottesdienst, eine Tüte Gummibärchen ins Zimmer legen. Das ist so wie Garten Eden mit dem Baum der Erkenntnis. Und dann sagen, ihr dürft keins nehmen. Das ist heftig, ne? Dann schmecken die das schon, ne? Dann fängt schon an hier der... Man kann das noch verbessern, indem man sagt, wenn du keins nimmst, bekommst du nachher zwei Tüten von mir geschenkt. Könnt ihr mal im Internet gucken, da gibt es ganz viele Filme bei, verstehen Sie Spaß. Also die Sünde verspricht uns immer Lebensqualität, sein wie Gott. Und wir müssen eins lernen, ihr Lieben, wir sagen Nein zur Sünde und wir sagen gleichzeitig Ja zum Sünder. Das ist ein alter Spruch, aber er funktioniert in unseren Gemeinden nicht. Wir sagen Nein zur Sünde und je deutlicher wir sagen Nein, desto deutlicher müssen wir sagen Ja. Ich bin ein bisschen stolz, darf man als Pastor eigentlich nicht sein, also ich freue mich. Ich habe in Bonn einmal gepredigt über die Geschlechtsregister. Ich hatte viel Zeit zur Vorbereitung, habe ich gedacht, gib dich doch mal einen Text ran, der ein bisschen kniffliger ist. Ich habe das gemacht, weil ich einen Namen für unser Kind suchte. Jorim ist dabei rausgekommen, unser Jüngster. Kommt tatsächlich im Geschlechtsregister vor, ist nämlich einer der Vorfahren Jesu, ein König. Also auch kleiner Tipp. Die Namen sind nicht alle ganz schlimm da, sondern ausgefallen. Sie sind einfach nur ausgefallen. Also ich predigte über das Geschlechtsregister Jesu. Und da stellte ich doch fest, dass Jesus in seiner Vorkommenschaft viermal, also zweimal ist es eine Hure, das wissen wir. Vielleicht auch dreimal. Einmal ist es ein ganz klarer Ehebruch und einmal ist es eine verbotene Ehe gewesen. Das hat mich so fasziniert. Dass Jesus sich in so eine Familie hineingebären lässt. Habe ich also leidenschaftlich drüber gepredigt. Was ich nicht wusste, ist, dass an diesem Sonntagmorgen eine Prostituierte vom Bonner Strich bei uns in der Gemeinde saß. Und sie ging nachher dahin, wo unsere Aufnahmen verkauft werden und bestellte 45 Aufnahmen von dieser Predigt und hat die am Strich verteilt. Und inzwischen sind zwei Prostituierte bei uns in der Gemeinde, Gemeindemitglieder. Sie haben ihr Bällchen da dran genagelt. Und so deutlich wir Nein sagen zu dem, was sie getan haben, so deutlich sagen wir Ja zu dieser Person. Sie ist geliebte Frau Gottes. Und Gott öffnet die Arme weit und sagt, komm her. Also wir spielen nicht exklusive Gemeinde. Wir sagen Nein zu dem Weg, wo die Geschlechter eingeebnet werden. Mir ist jetzt gerade eben bei euch im Keller was ganz Schlimmes passiert. Ich bin auf die falsche Toilette gegangen, auf die Damentoilette. Ja, ich fand das diskriminierend, dass man mir sagt, auf welche Toilette ich gehen soll. Das ist ja diskriminierend. Das ist ja Männerverachtend. Nein, es war ein Unfall. Eine Frau hat mich ja da auch erwischt. Ich war einfach völlig in Gedanken und hatte nur das Bedürfnis, du musst noch schnell aufs Klo. Und da war ein Klo, also bin ich drauf. Ich habe gehört, es gibt tatsächlich, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt ein Landeskirchenamt, wo es nur noch gemeinsame Toiletten gibt. Weil das diskriminierend sei, dass die Männer rechts und die Frauen links gehen müssen. Ihr Lieben, die Berliner würden sagen, das ist hier hirnkastriert. Aber das ist der Weg der Sünder. Wir ebnen die Geschlechter ein, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und die Frauen sollen Männer werden und die Männer sollen die Frauen werden. Ist ja ekelhaft. Ja, das ist der Weg der Sünder. Und die Unwahrheit wird nicht wahrer dadurch, dass sie immer lauter ausgesprochen wird. Und ihr Lieben, ich bin nicht rechtsradikal. Ich bin auch nicht homophob, ich habe keine Angst vor Menschen. Ich sage nur, das ist eine gute Sache mit Mann und Frau. Das hat Gott sich gut ausgedacht. Und es hat ja eigentlich auch ein paar tausend Jahre eigentlich ganz vernünftig funktioniert. Ne? Warum das ändern, was sich bewährt hat? Nein, zum Ort der Spötter. Seit eh und je war das der Weg der intellektuellen Elite, mit dem Evangelium umzugehen. Da ist Jesus gekreuzigt,
Da kommen die Mitglieder vom Hohen Rat, also die Elite und die Pharisäer und die Sadduzäer, und sie stehen da und sagen, ja, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab, wir würden so gerne an dich glauben.
Das ist beißender Spott. Das war eine Aktion in Düsseldorf, dieses Jahr Ostern. Große Plakatwände, hoppel dich frei. Mut zum Kirchenaustritt. Hoppel dich frei. Das ist Spott. Sagt natürlich auch, dass die Menschen Hoppler sind. Ne? Also ich hoppel nicht. Ich gehe durch diese Welt.
Hoppel dich frei. Das ist Spott.
Interessant ist die Steigerung hier in diesem Psalm. Nein zum Rat der Gottlosen. Das ist nur der Rat. Dann nein zum Weg der Sünder. Da ist es schon der Weg. Und nein zu dem Ort, wo die Spötter sitzen. Da bin ich angekommen. Es fängt so harmlos an. Und ihr Lieben sagt nein. Der Abfall von Gott beginnt nicht mit Pauken und Trompeten. Also ein klares Nein. Ein zweites, ein klares Ja ist dran. Sondern der hat Lust am Gesetz des Herrn. Da heißt es nicht, sondern der hat Last mit dem Gesetz des Herrn, sondern der hat Lust am Gesetz des Herrn. Der brennt darauf. Ja? Lust ist ein Begriff, den kennen wir aus dieser Geschlechterspannung. Ne?
Ich habe Lust. Ich muss zu meiner Frau. Ich habe Lust. Ich muss zum Wort.
Also nicht, ich muss noch stille Zeit machen. Ne? Weil ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe letzte Woche schon zweimal versäumt. Ach komm, dann mache ich das jetzt. Reiße ich das mal gerade runter und dann kann ich mein Häkchen setzen. Nein, nein, nein. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Und ich lade euch ein, vielleicht in euren Hauskreisen, im Jugendkreis, vielleicht als Ehepaar. Es gibt auch Ehepaare, die können miteinander Bibel lesen. Meine Frau und ich, wir können das nicht. Wir haben völlig verschiedenen Zugang zur Bibel und das nervt uns dann nur an, wenn wir dann versuchen, das miteinander zu machen. Aber es gibt ja Ehepaare, die versucht doch mal irgendwie neue Wege, das Wort Gottes zu verstehen, das Wort Gottes ins Herz aufzunehmen, ganz neue Entdeckungen zu machen. Häng dich nicht daran auf, was du nicht verstehst. Als ich ins Studium ging, also früher war das so als Jugendlicher, ein kleiner Tipp für euren neuen Jugendreferenten. Ich habe Bibel gelesen, ich war echt gut da drin und alles, was ich nicht verstanden habe, habe ich auf einen Zettel geschrieben. Wenn der Zettel voll war, bin ich zum Jugendpastor gegangen. Ich habe mal gerade 50 Fragen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, wenn du jetzt studierst, dann sind alle Fragen weg. Es wurden mehr. Ich habe nur keinen mehr, der sie mir beantwortet. Also ihr müsst euch nicht beunruhigen, wenn ihr in der Bibel was nicht versteht. Das ist gar nicht so schlimm. Mark Twain hat mal gesagt, mich beunruhigen nicht die Stellen, die ich nicht verstehe, sondern eher die, die ich verstehe. Das ist so wie wenn die Farmer nach Amerika kamen und haben ihr Land gewonnen, dann haben sie gerodet und haben die Wurzeln erst mal drin gelassen und haben zwischen den Wurzeln gesät. Und dann mit der Zeit haben sie eine Wurzel nach der anderen ausgemacht. Also Spaß, Lust am Gesetz des Herrn. Und das heißt, wir stehen vor einer Grundsatzentscheidung in unserem Leben. Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Und die Theologie in Deutschland seit 200 Jahren hat die Bibel zum Objekt gemacht. Der Theologe ist das Subjekt und die Bibel ist das Objekt. Und die Bibel versteht sich selber ganz anders. Sie ist das Subjekt und wir sind das Objekt. Gott spricht zu uns. Nicht wir beurteilen das Wort, sondern wir stellen uns unter das Wort. Diese Grundsatzentscheidung müssen wir in unserem Leben einmal treffen. Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Vielleicht ist das ein modernes Schlafmittel für dich. Es gibt da Leute, die können nicht schlafen. Da gibt es verschiedene Methoden. Entweder man trinkt noch einen Kaffee, weil der Blutdruck so tief ist. Oder jetzt neulich sagte mir jemand, ich singe dann nachts Lieder. Ich bin so froh, dass meine Frau gut schlafen kann, dass die nicht nachts da auch noch trällert. Oder man sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wörtlich heißt es hier und murmelt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ihr habt sicherlich schon mal einen Juden gesehen, wenn er Bibel liest.
Es geht so. Ich kann leider nicht laufen. Ihr müsst das Funkmikrofon wieder reparieren. Ja? Ich weiß nicht, habt ihr hier eine stillgelegte Bahnstrecke in Rheinbach? Also es sollte eine stillgelegte sein. Ich habe auf der Bahnstrecke in Dillenburg, die war stillgelegt, Bibel auswendig gelernt. Denn diese Schwellen haben genau den richtigen Abstand. Murmeln, versucht es mal. Lest nicht nur, sondern lest laut. Dann sind nämlich eure Augen beschäftigt, der Mund ist beschäftigt und die Ohren sind beschäftigt. Ihr werdet dreimal so schnell auswendig lernen. Glaubt's mir, probiert's doch mal aus. Probiert's mal aus. Oder ihr schreibt mal Bibel ab. Seit 20 Jahren schreibe ich jeden Sonntag den Bibeltext ab. Ich könnte den auch kopieren. Nein, ich schreibe ihn eigenhändig ab und lese ihn mir dabei laut vor. Und dabei den Körper rhythmisch zu bewegen, ist am Anfang ein bisschen komisch, hilft aber auch. Irgendwie prägt sich das dann tiefer. Ist manchmal sowieso gut, wenn man den Kopf mal bewegt, ne? Damit die kritische Masse des Hirns wieder mal erreicht wird, muss man den manchmal schief halten. So, erfülltes Leben. Klares Nein, klares Ja. Die Bibel sagt, erfülltes Leben. Wer hätte das nicht gerne? Wer von euch möchte gerne ein Kaktus sein? Mancher ist ein Kaktus, aber wer möchte das gerne freiwillig sein? Nein, ich will ein Baum sein, der seine Wurzeln ins Wasser streckt, der lebendiges Wasser hat. Das ist ja Wahnsinn, was hier steht. Er ist immer grün und alles, was er macht, gerät wohl. Wow, das möchte ich sein. Ein gelungenes Leben. Ein erfülltes Leben. Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Schon mal Gedanken drüber gemacht? Über den Grabstein, Grabsteingestaltung? Es gibt da ganz kreative Ideen. Kann man im Internet auch nachgucken. Zum Beispiel Heinrich Heine in Düsseldorf, der Dichter. Auf seinem Grabstein steht, hier liegen meine Beine, ich wollte es wären deine, Heinrich Heine. Ja, ist doch kreativ. Und jetzt neulich sah ich einen Grabstein, da stand drauf, entschuldigen Sie, wenn ich nicht aufstehe. Okay, man muss sich mal Gedanken machen, das Leben zusammenfassen, wann ist es gelungen? Wann ist ein Leben gelungen? Verstanden jetzt, ne? Rest in Peace ist sehr traditionell, aber warum nicht? Ich lebe und ihr sollt auch leben. Zum Beispiel, ewiges Leben. Am Ziel. Also ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, auch meine Ehe darüber diskutieren, ist sehr spannend. Ja? Amen. Das Gegenteil von diesem Baum hier ist Spreu. Die Gottlosen sind wie Spreu. Spreu müsst ihr wissen, ja, das kennen wir heute, die Jünger, nicht mehr. Wenn früher Getreide gedroschen wurde, dann hatte man immer diese Hüllen. Heute nennt man das Bio und isst das alles mit, das ist die Spreu. Aber damals hat man es noch getrennt, man nahm das dann, oh, das krieg ich schon wieder, und hat es hochgeworfen und der Wind nahm die Spreu mit und das Korn fiel nach unten. Das war eine billige und ökologische Methode, Spreu vom Weizen zu trennen. Und die Bibel sagt, die gottlos, sie sind wie Spreu. Sie gehen dahin und man braucht sie nicht mehr. Und in Ewigkeit bestehen. Hier heißt es am Ende, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das ist das Schlimmste. Wenn man am Ende auf ein Leben zurückschauen muss, man muss sagen, es ist alles vergangen. Es ist alles weg. Es hat keine Bedeutung. Wir werden bestehen im Gericht bei Gott, nicht weil wir so toll gelebt haben, sondern weil Christus in uns ist und wir in ihm. Amen.